Eins, zwei, drei, gut. Ich glaube, das ist jetzt, wird jetzt aufgenommen. Also, auf dem Flyer hieß mein Referat, packen wir es an. Und das war mir ein bisschen zu wenig konkret. Ich dachte, eigentlich, was wir damit sagen, ist, packen wir das Leiden an. Und das ist ein Stück weit ein herausfordernder Titel, aber ich finde, es ist auch sehr lebensnahe und sehr nahe der Realität, dass wir das Leiden haben und deswegen gar nicht falsch, wenn wir sagen, packen wir das Leiden an. Jetzt als Einführung, wenn es inzwischen doch wieder geht. Genau. Diese Woche las ich von einer Umfrage in der deutschen Zeitschrift Stern. Also ich las nicht die las nicht Stern, sondern ich las die Umfrage, die in Stern gemacht wurde. Und diese Umfrage war unter den Deutschen, wer die Vorbilder der Deutschen sind. Jetzt können wir zusammen überlegen, wer wären die Vorbilder der heutigen Generation? Wer gilt als Ziel, das man erreichen will? Vielleicht kommt dir als erstes Pop- oder Sportidole in den Sinn. Das ist nicht schlecht. Ich denke, das ist realistisch. Leute beweisen doch mit ihrem Verhalten, dass das ihre Idole sind, dass das ihre Vorbilder sind. Sie eifern diesen Menschen nach, sie feiern sie mit ihrem Lebensstil, sie möchten ähnlich leben, sie äffen sie nach. Aber hier geht es eben um eine Umfrage. Es ist natürlich eine Sache, wenn Leute mit ihrem Verhalten beweisen, dass sie eigentlich gern wie Michael Schumacher oder wie Bohlen wären. Es ist eine andere Sache, wenn Leute dies als ein erstrebenswertes Ziel bewusst formulieren. Vielleicht, wenn sie darüber nachdenken und eine Antwort öffentlich geben müssen, wird es anders aussehen. Vielleicht werden sie dann begreifen, dass diese Superstars doch nicht so nachahmenswert sind. Und so kam es auch in dieser Umfrage. Platz 1 bei den Deutschen. Mama. Größtes Vorbild, die Mutter. Der Vater belegte Platz 3. Kann ich annehmen. Mehr als 40% der 14- bis 29-Jährigen hat sie dahin gewählt. Mutti ist also die Beste. Auch und gerade für jene, die sonst gern dafür gescholten werden, Liebe und Respekt gegen Ego und Konsum eingetauscht zu haben. Die können also nachts zu spät aus der Disco nach Hause kommen, trotz mahnender Worte stundenlang an der Playstation sitzen und trotzdem sehen sie in ihrer Mutter und ihrem Vater jemand, dem sie nacheifern wollen. Es ist natürlich interessant zu sehen, wer sonst auf dieser Liste stand, der Favoriten. Möchte jemand wetten, wer Platz 2 belegt hat? Die Mutter Teresa. Martin Luther King, Nelson Mandela, Albert Schweitzer, Michael Gorbatschow waren alle unter den 10 größten Vorbildern. Ich finde das eine faszinierende Studie der Menschen in unserer Kultur. Und eigentlich können wir vielleicht auch etwas davon lernen, wenn wir sie anhand der Bibel prüfen, können wir vielleicht etwas daraus für unseren Umgang mit Leiden. Eine solche Studie ist für uns natürlich kein Maßstab. Unser Maßstab ist das unfehlbare Wort Gottes. Aber eine solche Studie kann uns so wie einen Gedankenanstoß geben, wo wir dann nachher überlegen, ja, wer sind unsere Vorbilder? Und wie sieht unser Nacheifern und Nachäffen aus? Vor allem die Vorbilder, die in dem Wort Gottes sind. Wie können wir besser sie zu tatsächlichen Vorbildern machen? Also, was können wir vielleicht aus dieser Studie lernen? Ich habe drei Sachen hier zusammengefasst. Erstens, Wunsch ist nicht gleich Realität. Die Studie erinnert uns, dass es einen gewaltigen und krassen Unterschied geben kann zwischen dem, was wir uns wünschen und was wir tatsächlich sind. Denn es liegt eigentlich auf der Hand, dass diese breite und tiefe Achtung vor den Eltern vielleicht gar nicht wahr ist. Denn es ist im großen Bild nicht gerade an dem Benehmen der Kinder bemerkbar. Wenn man die Eltern gefragt hätte, wer sind die Vorbilder deiner Kinder, ich glaube nicht, dass Mama auf den ersten Platz gelandet wäre. Der Artikel schließt ehrlich. Ein Satz zum Schluss. Natürlich sind wir keine Heiligen. Viele, die Mutter Teresa als Vorbild haben, werden Obdachlosen keinen Cent geben. Viele, die Mutter Teresa als Vorbild haben, werden Obdachlosen keinen Cent geben. Aber die Sehnsucht ist da. Unsere Sehnsucht nach Größe, nach Menschen, die in ihrem Leben vieles richtig gemacht haben. Und wenn man dann ein bisschen ehrlicher das formuliert, könnte man sogar sagen, vielleicht ist die Sehnsucht da, dass ich anders wäre, als ich tatsächlich bin. Also das ist die erste Lektion, die diese Umfrage für uns hat. Unsere Vorbilder sollen nicht bloß Wunschvorbilder sein, die unsere Sehnsucht nach Größe ausdrücken, sondern echte und wirkliche Vorbilder. Es ist einfach und billig zu sagen, ich möchte wie Jesus sein, ich möchte wie Mose, wie Josef oder Paulus, wie Abraham oder Hiob, ich möchte im Glauben leiden. Aber mit diesem Lippenbekenntnis ist nichts Wirkliches passiert. Ihr Vorbild wird dadurch nicht gerade in meinem Leben umgesetzt. Und das Ziel ist natürlich, dass sie tatsächlich und wirklich unsere Vorbilder sind. Leute, an die wir uns faktisch orientieren und nicht, ich wünsche mir, ich wäre so wie. Also, die erste Lektion, bitte mehr als ein Lippenbekenntnis, mehr als eine Wunschliste der Vorbilder, sondern die echte Liste. Eine zweite Lektion, jetzt etwas positiver. Vorbilder müssen uns nicht nahestehen, sie können sogar tot sein. Mutter und Vater sind hier die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Sie stehen uns natürlich nahe, aber Nelson Mandela, Michael Gorbatschow, die sind weit weg. Albert Schweitzer und Martin Luther King und Mutter Teresa sind tot. Ja, Vorbilder können tot sein. Das ist biblisch gesehen eine ganz entscheidende Wahrheit. Also wenn diese Umfrage aufgefallen wäre, wo nur lebendige Menschen auf der Umfrage wären, dann müssten wir sagen, ja Moment, Achtung, vielleicht müssen wir uns umschulen lassen, auch tote Vorbilder zu haben. Gott sei Dank sind ein paar tote Vorbilder drauf. Das ist ja gut, denn mit unserem Ansatz am Wort Gottes sagen wir, unsere Vorbilder sind, die besten Vorbilder, die wir haben, sind tot. Die wichtigsten, nämlich die biblischen. Ja, selbst die meisten nicht-biblischen Vorbilder sind tot. Wir leben nämlich im 21. Jahrhundert. Wir haben 20 Jahrhunderte von Christentum hinter uns und natürlich Judentum vorher, mit Tausenden und Abertausenden von Vorbildern, die den guten Lauf vollendet und den Glauben behalten haben. Also ich hoffe, dass du dich bewusst an Menschen aus der Kirchengeschichte orientierst, die für dich Vorbilder sind, die so sind, wie sie sein sollten und wie du sein sollst. Drittes Lektion. Dies ist wieder durch einen Kontrast bemerkbar. Gottes gute Vorbilder verändern uns, wenn wir die Bibel lesen. Und diese Lektion ist wieder durch einen Kontrast mit der Liste ersichtlich. Die Vorbilder in dieser Frage kamen nicht aus der Bibel. Gerade Jesus Christus glänzte in Abwesenheit. Eigentlich, hoffentlich, würde alle Christen sagen, der ist das größte Vorbild für sie. Vielleicht gibt es so wenige Christen in Deutschland. Also mit Ausnahme von Mutter und Vater, woher kennen die Leute diese Vorbilder? Aus den Medien. Das sind laute Leute, die man kennt, nicht weil man etwas gelesen hat, sondern weil man sie im Fernsehen gesehen hat oder vielleicht in der Schule. Gut, vielleicht hat man ein bisschen von Martin Luther King gelesen. wage das zu bezweifeln. Aber das erinnert uns daran, dass die Art, wie Gott uns Vorbilder zugestellt hat, nicht Fernseher und Radio und Zeitung ist, sondern das Wort Gottes. Unser Medium ist die Bibel und nicht das Internet. Und das ist eine einfache Wahrheit, die in ihrer Wichtigkeit manchmal übersehen wird. Gott hat sich uns durch ein Buch offenbart. Und er verspricht, wer dieses Buch liest und studiert, der wird dadurch verändert. Willst du also Vorbilder im Leben tatsächlich haben? Die kannst du haben. Lies das Buch. Lies von ihnen. Durch das Lesen wirst du die Vorbilder kennen und sie werden dich verändern. Und das ist es, was uns das Wort empfiehlt. Diese Stelle bringe ich auch später, aber hier, guck, wie Jakobus uns ermutigt, im Leiden auf Vorbilder zu bauen. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Mehrzahl die Propheten, also er meint natürlich nicht nur die schreibenden Propheten, sondern Propheten auch wie David und Abraham und so weiter, also die Heiligen, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Also, soweit zum Einstieg. Durch diese interessante Umfrage lernen wir etwas über unsere Kultur, aber nicht nur etwas über unsere Kultur, sondern sie bietet uns eine Gelegenheit, Kenntnisse und Gedankenanstöße anhand der Bibel zu prüfen und uns an die Bibel zu orientieren. Konkret haben wir diese drei Sachen gelernt. Wir möchten nicht eine Wunschliste von Kandidaten, von Vorbildern, sondern dass die reale Liste die biblischen Gestalten sind. Vorbilder müssen uns nicht nahestehen, sie können tot sein. Ermutigt. Und konkret werden wir ihnen ähnlich durch das Lesen des Wortes Gottes. Also, wie ihr merken werdet, werde ich hier nicht auf eine einzelne Person aus der Bibel eingehen, sondern mit mehreren arbeiten, wie Jakobus uns in der vorigen Folie ermutigt hat, viele als Vorbilder zu nehmen, die Propheten, und dann Hiob als kurzes Beispiel erwähnt, so werde ich versuchen, das auch zu machen. Also, der zweite Punkt jetzt, das Leid von Menschen, Leid von Gott. Kann ich etwas aus meinem Leben zunächst erzählen? Diese Woche saß ich mit einem Freund zusammen. Wir sprachen über Leiden in meinem Leben. Er war vorher Lehrer an der Schule, wo ich letztes Jahr Lehrer gewesen bin, wo ich immer noch lebe. Und ich habe in diesem letzten Jahr meine Stelle verloren. Das habt ihr vielleicht schon zusammengereimt. Und zwar nicht, weil ich etwas falsch getan habe, das geben die anderen auch zu, sondern aus anderen Gründen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, eine falsche Entscheidung war. Das macht natürlich das Leiden ein bisschen anders, als wenn wir irgendwie übereinstimmen würden, doch, ja, das ist nicht Gottes Wille für dich. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn meine Frau und ich, wie das ist, überzeugt sind, doch, das wäre Gottes Wille für uns, und die anderen sagen, nein, wir sehen das nicht. Also, vielleicht liegen wir falsch. Die anderen Brüder sehen es offensichtlich anders, aber das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, es ist mein Verständnis der Sache. Also gehen wir davon aus, ich muss mit der Situation so umgehen. Und mein Freund hat mich darum gefragt, wie ich das Ganze gedanklich einordne. Er sagte, er liebt die systematische Theologie, aber die Theologie, die ist eine Sache, wenn man sie theoretisch glaubt, aber sie ist eine andere Sache, wie das dann im wirklichen Leben aussieht. Natürlich sage ich Amen dazu. Und wie verstehst du dann das, was diese Menschen gemacht haben? Verstehst du das als einen Bereich, fragte er, in dem Gott Menschen einen gewissen Freiraum für ihren freien Willen gelassen hat und sich sie sich einfach drin falsch verhalten haben. Oder verstehst du das als etwas aus Gottes Hand? Wie gehst du konkret, praktisch damit um? Das ist eine ausgezeichnete Frage, denn unser Leiden hat oft mit der Sünde anderer Menschen zu tun. Also, wenn ein Mensch an mich sündigt, wie nehme ich das wahr? Wie soll ich das wahrnehmen? Wie haben die Vorbilder das in der Bibel wahrgenommen? Ist das etwas aus Gottes Hand? Oder ist das ein gewisser Freiraum, wo der Mensch, sag es mal so, wütet in seinem freien Willen und etwas tun darf, was eigentlich Gott nicht will? Und die ganze Bibel hat eigentlich eine einstimmige Antwort darauf. Durch die ganze Bibel wird die gleiche Sicht vertreten. Nämlich, dass Gott alles, was in der Welt geschieht, ob es von Menschen, ob es von Dämonen, ob es von Naturkräften gemacht wird, Gott hat alles so unter seiner Kontrolle, dass es gleichzeitig von ihm gemacht wird. Ja, der Wind hat es gemacht. Aber da Gott über dem Wind steht, hat Gott es auch gemacht. Ja, der Teufel hat David gereizt, Israel zu zählen. Aber da er Gottes Teufel ist an seiner Leine, kann man auch sagen, Gott hat David versucht oder getestet oder geprüft. Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn es um sündiges Benehmen geht, wenn jemand etwas gegen mich tut. Wie soll ich das verstehen? Kommt das dann von dem Menschen oder soll ich es von Gott annehmen? Und die ganze Bibel sagt, es ist beides. Es ist sowohl als auch. Nur, was ganz wichtig ist, ist, dass Gott eine ganz andere Absicht als die Person hat, die das Falsche tat. Paradebeispiel haben wir schon von Thomas. Was habe ich gehört? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Die gleiche Tat kam von den Brüdern und von Gott, nur mit ganz unterschiedlichen Absichten. Also, haben wir es mit Gott oder mit einem Menschen zu tun oder mit Menschen zu tun? Die Bibel gibt hier zwei Antworten. Erstens, wir haben es sowohl mit Menschen als auch mit Gott zu tun. Josef hatte es mit seinen Brüdern zu tun und er hatte es auch mit Gott zu tun. Und die zweite Antwort? Wir haben es mit Gott und nicht mit Menschen zu tun. Das heißt, Gottes Kraft ist dermaßen den Menschen überlegend und er ist so überwältigend in seiner Kraft, dass es richtig ist zu sagen, was hier steht, in 1. Mose 45, Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übergelasse auf Erden und euer Leben erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Merkt ihr die Spannung da mit den zwei Statements unten? Wir haben es mit Menschen und mit Gott zu tun. Beide spielen eine Rolle in unserem Leben. Aber wenn man von dem hauptsächlichen Einfluss reden muss, müssen wir das Zweite sagen. Wir haben es mit Gott und nicht mit Menschen zu tun. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Willst du das in deine Gemeinde prüfen? Da würde ich Folgendes vorschlagen. Stell mal eine Frage an jemand in deiner Gemeinde. Wer hat Josef nach Ägypten gesandt? Und ich dachte, heute Morgen, als ich mir diese Frage stellte, dann dachte ich, ich wäre wahrscheinlich einer, der die falsche Antwort zunächst geben würde. Und so, ja, seine Brüder haben ihn verkauft. Und Josef sieht hier, nein, nicht ihr, sondern Gott. Das ist die biblische Sicht für dieses ganze Leid von Menschen, Leid von Gott, Frage. Kommt das Leiden von Gott oder von Menschen? Ja, einerseits kann man sagen, es kommt sowohl von Menschen als auch von Gott. Aber die zweite Frage ist natürlich, der zweite Aspekt hier natürlich entscheidend, dass wir sagen, eigentlich, wenn man es wirklich gut anschaut, muss man sagen, es kommt von Gott und nicht von Menschen. Ein weiteres Beispiel, Josef, gutes Beispiel. Nehmen wir ein zweites Beispiel, das Volk Israel bei dem Auszug aus Ägypten. Überlege, was der Herr alles für Leiden durch die Ägypter verursachte, damit er den Sieg über einen sturen Feind gewinnen durfte. Wärst du fröhlich als Israelit, wenn der Herr sagen würde, ich möchte, dass du hingehst zu Pharao und ihm sagst, lass mein Volk ziehen. Und übrigens, ich werde schauen, dass er Nein sagt. Herr, wenn du weißt, dass er, da kann ich mir die Reise ersparen. Ich schicke ihm einen Brief, oder? Kurzes E-Mail. Nein, der Herr wollte, dass das so war. Und er schaute, dass Pharao nicht nur Nein sagte, sondern dass es zunächst sogar schlimmer für das Volk wurde. Was? Ihr möchtet ziehen? Ihr habt zu wenig Arbeit. Schafft euch selbst Häcksel. Da haben sie ihre Tagewerk nicht geschafft und die Aufseher wurden geschlagen. Das Leid kam von den Ägyptern, aber letztendlich mussten diese Aufseher, wie wir alle sagen, ja, der Herr steht dahinter. Der hat eine ganz andere Absicht. Der möchte das tun, damit nachher die Ägypter beschämt dastehen und ihre Götter beschämt dastehen. Pharao möchte uns Schmerz zufügen. Aber das kommt vom Herrn und von Gott und von den Ägyptern. Und wenn man es genau anschaut, wir haben es mit Gott und nicht mit Menschen zu tun. Und vielleicht kann hier eine Illustration dienen. Vor kurzem hatte meine Tochter eine Operation am Knie. Wer hat das Knie aufgeschlitzt? Das Skalpell natürlich. Der Chirurg nicht, seine Fingernägel sind zu stumpf. Blödsinn, nicht wahr? Wir sagen, der Chirurg hat sie operiert. Und das ist richtig so. Das Skalpell oder das Messer ist bloß ein Werkzeug. Und genauso lehrt uns die Bibel, dass auch wenn Menschen gedenken, es böse mit uns zu machen, so gedenkt der Herr, es gut zu machen. In der Hand des Allmächtigen ist der mächtigste Mensch ein nichtiges Werkzeug. Und der schlimmste Mensch ist in der Hand des Allgütigen ein Werkzeug zum Guten. Könnt ihr das bejahen? Der mächtigste Mensch ist in der Hand des Allmächtigen bloß ein Werkzeug. Und der schlimmste Mensch ist in der Hand des Allgütigen ein Werkzeug zum Guten. Jetzt zurück zu meinem Freund. Wir hatten vorher eine Stunde lang die Details der Situation diskutiert, versucht, Gottes Weisheit in unsere Dienststelle und unsere Entscheidung darüber zu finden. Hätten wir die Stelle vielleicht gar nicht annehmen sollen? Haben wir irgendwie etwas Falsches gemacht, bla bla bla. Menschliches Versagen, Sünde, spielte in unseren Entlassungen eine nicht unwichtige Rolle, auf beiden Seiten natürlich. Und die Versuchung ist natürlich dann wie immer, diese menschliche Versagen in den Mittelpunkt zu setzen. Entweder nach dem Motto, lass mich erzählen, was er oder sie alles falsch gemacht hat, mich antat, oder eine andere Art und Weise, aber immerhin menschenzentriert, auf sich selbst schauend. Ich glaube, ich habe alles vermasselt. Jetzt geht es nur bachab. Mein Freund stellte da diese Frage. Was habe ich ihm gesagt? Also ehrlich gesagt, schämte ich mich etwas in diesem Moment, dass wir so viel Zeit vorher von Menschen und ihren Sünden gesprochen haben. Und wie Gott und sein Tragen und Sorgen und souveräne Macht dadurch in den Hintergrund gerückt und gedrängt wurde. Und ich schämte mich erst recht, als ich überlegte, meine Betonung auf die Souveränität Gottes hat in dieser Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt stehe ich da als jemand, der sagt, ich glaube an die Souveränität Gottes und drehe mich um das, was die Menschen gemacht haben, als ob das entscheidend wäre. Ach, Herr, vergib mir, das darf nicht sein. Diese Sicht, in die ich in den letzten Minuten wieder gerutscht bin, ist unbiblisch, gottentehrend, hoffnungslos und freuderaubend. Indem es böse und machtlose Menschen in den Mittelpunkt stellt, garantiert es eine Sichtweise, in der ich ein Opfer bin. Und Gott sei Dank, dachte ich, zwar bin ich jetzt wieder hineingerutscht, aber das ist nicht, wie ich täglich leben musste und wie ich täglich leben muss jetzt in Zukunft. Das, was Menschen tun, tut der Herr auch. Und das war der erste Satz, was ich ihm sagte. Das, was Menschen tun, das tut der Herr auch. Das Wichtigste aber ist, sagte ich ihm, dass Gott dabei in unserer Wahrnehmung eine so große Rolle einnimmt, dass Menschen verschwindend klein und letztendlich unwichtig sind. Auch wenn sie etwas zum Bösen meinen, meint der Herr es mit uns gut. Und drum, jetzt ganz konkret in meinem Leben, wenn irgendwie die Abgewogenheit von Menschliches und Göttliches in meinem Leben nicht so aussieht, dass Gott eigentlich das Ein und Alles ist und die Menschen, ja, die sind nicht wichtig. Sondern wenn das irgendwie anfängt, ja, sowohl als auch oder gar, dass die Menschen dann eine überwichtige Rolle einnehmen, da wird das Gott entehren, mir die Freude rauben und ich werde da mich als elendes Opfer fühlen. Nein, die biblische Sicht, yes, egal wie Sie es gemeint haben, der Herr meint es mit uns gut. Und in dieser Freude und Zuversicht und Hoffnung und Entspannung dürfen wir leben. Und ich durfte und darf Gott für diese Entscheidung danken, für den Segen, den wir in diesem Jahr haben. Ich darf und durfte ihm vertrauen, dass er mit uns Gutes vorhat, dass er auf diese Weise zur Realität werden lässt. So, ich habe ein Beispiel jetzt aus Josefs Leben, ein Beispiel aus Volk Israels Leben. Jetzt gehört natürlich das Zeugnis Hiobs dazu, weil wir das gehört haben. Ich gehe da auf ein bisschen anderen Punkt ein als die anderen Brüder. Hiob hat an einem Tag von vier gehört, wie vier Schläge ihn getroffen haben. Jetzt aus dem ersten Kapitel. Seine Rinder und Eselinnen und Knechte sind von die aus Saba gestohlen bzw. erschlagen. Schafe und Knechte sind von einem Feuer Gottes verzehrt worden. Also interessant, dass er offenbar die verschiedenen Tierarten da an verschiedenen Orten hatte. Jetzt kommen die Kamele. Die Kamele und Knechte sind von den Chaldäern gestohlen bzw. erschlagen worden. Und seine Kinder sind alle von einem großen Wind, dass der Sohn das Haus stieß, dass es einstürzte, getötet wurden. Also diese vier Schläge von vier verschiedenen Ursachen. Saba, Feuer Gottes, Chaldäen und Wind. Hiob schrieb alles Gott zu. Und seine Worte sind über die Jahrhunderte für viele Leidende große Trost gewesen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und falls wir denken würden, dass dies ein Irrtum sei, was ist der nächste Satz? In all dem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Ja, jetzt muss ich auf dieses Thema eingehen. Oft wird eine Erklärung aus diesem ersten Kapitel von Hiob gegeben, dass Gott das Leid bloß zulässt, aber nicht selbst verordnet. Aber das ist ein Irrtum mit ernsthaften Folgen. Wenn ich das glaube, es ist zwar, es geht von einem guten Anliegen aus. Das gute Anliegen, wenn ich sage, Gott hat es nicht getan, er hat es zugelassen. Das gute Anliegen ist, dass ich nicht das Böse Gott zuschreiben möchte. Ich möchte, dass er von dem Bösen distanziert wird, und ich möchte betonen, nicht er das macht, er lässt andere das machen. Aber dieses gute Anliegen führt letztendlich zu einem noch schlimmeren Bild von Gott. Denn Gott wird letztendlich dargestellt, als ob er da, wo unser Leiden am schlimmsten ist, passiv ist. Versteht ihr? Wenn gerade in dem Punkt, wo ich leide, gerade an dem Punkt, wo es am schmerzhaftesten ist für mich, wenn gerade in dem Punkt ich sage, ja, aber das kommt nicht von Gott. Da hat Gott zugeschaut, aber nicht etwas gemacht. Versteht ihr, wie das mein Bild der Liebe dann anfängt zu spielen? Dann denke ich, was? Gerade da, wo es mir am schmerzhaftesten ist, gerade da ist der Herr passiv, tut nichts. Lässt bloß zu, hält die Finger davon. Puh. Gott wird so dargestellt, als ob er gerade da, wo das Leiden am schlimmsten ist, nicht direkt involviert, sondern bloß Erlaubnisse erteilt, damit Satan und böse Menschen Dinge tun können, die er eigentlich nicht will. Das war natürlich hinter dieser Frage von meinem Freund. Ist das ein gewisser Freiraum, den Gott Menschen gibt und sie dürfen sich so drin austoben? Und eigentlich will er das ja nicht. Das ist eine falsche Lehre von einem gewissen Freiraum, wo Gott würde so faktisch Menschen und Satan ein Stück weit machen lassen. Ein Stück weit wären sie von seiner Souveränität nicht mehr regiert. Er würde Dinge erlauben, die nicht wirklich in seinem Sinn sind. Und das ist natürlich ein völlig unbiblisches Bild von Gott. Er wird kleiner. Ja, er tut nicht, er lässt nur zu. Die Macher, die werden größer. Die bösen Menschen und Satan, die sind die Macher. Der Herr ist der Dirigent. Die Macher machen zum Bösen und derjenige, der es gut mit uns meint, ist bloß derjenige, der zulässt und machen lässt, sein Okay gibt. Also, dieser Ansatz ist nicht nur falsch, er ist auch pastoral. Und das ist ganz wichtig für uns, wenn wir von Beratung miteinander reden, das ist pastoral zu wenig, um einen Leidenden zu trösten. Es reicht nicht aus zu sagen, Gott hat etwas zugelassen. Da nagt immer noch dann die Frage im Herzen, ja warum? Wenn das Ereignis wirklich böse ist, warum hast du das aber, Herr, nicht verhindert? Die Antwort der souveränen Sichtweise ist ganz einfach. Gott hat es nicht verhindert, weil es gut war. Ja, es war schmerzhaft. Es war schlimm, dass deine Eltern sich entschieden haben, sich scheiden zu lassen. Aber das war gut. Und gerade weil es eben Thomas zum Guten dienen soll, hat der Herr es gemacht. Gott verhindert es nicht, weil es gut ist. Ja, es hat auch Leiden bedeutet, aber es war gut, Josef nach Ägypten zu schicken. Es war gut, Jesus am Kreuz sterben zu lassen. Es war gut, das Volk Israel zu prüfen und den Sieg über Pharao und die Götter Ägyptens zu erringen. Das ist ein Bekenntnis, das das richtige biblische Gottesbild unterstützt. Auch wenn wir, wie Hiob, das noch nicht verstehen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und merkt ihr, wie es pastoral, wie es praktisch für unser Leben zu wenig ist, anders zu denken. Was wäre, wenn Hiob gesagt hätte, der Herr hat gegeben, der Herr hat zugelassen, dass Satan, die aus Saba, die Chaldäer und der Wind genommen haben. Viel zu kompliziert. Der Herr hat zugelassen, dass Saba... Plötzlich hat man dann eine große Bühne mit viel Spieler Und du denkst, was? Nochmal. Der Herr hat zugelassen, dass die Saba und Feuer Gottes Calderon den Wind genommen haben. Das ist kompliziert, unklar und vor allem zu wenig biblisch. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Mit dem kann ich leben. Mit dieser festen Wahrheit, auch wenn ich es nicht erschöpfend verstehe, kann das Herz sich wirkungsvoll und echt trösten. Also zusammenfassend. Es gibt keinen menschlichen Freiraum von Gottes Souveränität. Das ist eigentlich ein ganz simples Bekenntnis. Ich meine, das wäre kein umstrittener Punkt in der christlichen Welt. Hoffentlich würde niemand sagen, ja, der Herr ist in bestimmten Bereichen doch nicht souverän. Es gibt keinen Freiraum von Gottes Souveränität. Der Mensch ist nie frei gewesen und sicher nicht frei, etwas zu tun, was außerhalb Gottes Souveränität wäre. Und darum ist letztendlich alles, was Menschen uns antun, gleichzeitig etwas, das Gott zum Guten gedenkt. Und weil er es zum Guten gedenkt, ist es richtig, dass er sagt, er tut's auch. Und gerade hierin sind die Vorbilder in der Bibel wirklich Vorbilder. Weil das haben sie geglaubt und begriffen. Es geht hier, dass der Herr etwas mit mir tut. Und in diesem Glauben haben sie gelebt. Das war das Vertrauen. Der Herr macht etwas. Der Herr macht etwas. Josef, Jesus, Paulus, Daniel, der Herr macht etwas. Und weil Gott viel größer war als die Menschen, David in seinem Ringen mit Saul und seinen Worten auf den Thron und so weiter, was hat er immer wieder gesagt? Ja, der Herr muss machen. Der Herr macht. Der Herr wird machen da bei Saul, der wird so machen und da stirbt er. Da komme ich an. Und jahrelang wartet er, bis der Herr so macht. Und inzwischen, okay, dann warte ich in der Wüste und verstecke mich unter den Philistern und gebe mich als Wahnsinniger aus und so weiter. Also, warum ist David ein Vorbild? Er sah Gott und nicht Menschen. Und eine Empfehlung hier, studiere die wunderbare Zusammenfassung der biblischen Lehre in Bekenntnissen und Katechismen. Heidelberger Katechismus, Frage 26 bis 28, sind einige meiner Favoriten. Was heißt es, dass du glaubst an Gott Vater? Was heißt die Vorsehung Gottes? Ausgezeichnet. Thomas Schirmacher empfiehlt das Hugenottenbekenntnis von 1559 aus Frankreich zu einer Zeit, wo die Hugenotten schlimm verfolgt wurden. Dieses Bekenntnis bekennt, das kommt vom Herrn. Und er ist nicht Ursache des Bösen, aber er wendet es zu unserem Guten und darum ruhen wir jetzt, wo wir verfolgt werden. Geben wir uns, meine Lieben, nicht mit weniger zufrieden. Das führt mich jetzt zu dem letzten Punkt, dritten Punkt. Rechtes, richtiges Leiden tut gut. Und da gibt es natürlich auch hier so viel, was wir in diesem Punkt sagen können. Ich möchte euch lediglich so ein bisschen ein Aperitif geben, euch lustig machen für ein Studium über den Gewinn des Leidens. Und dies geht mit dem ersten Punkt einher. Großes Leiden, was macht aus schmerzvolle Situationen hoffnungslose Situationen? Das ist mein Versagen, dass ich nicht begreife, dass Gott hinter dem Ganzen ist. Wenn ich einen Sinn in dem Leiden sehe, dann mag es immer noch wehtun, aber ich verzweifle nicht dran. Und drum, es ist so wichtig, ich ermutige euch, das auch mit Leuten in eurem Leben zu machen, die am Leiden sind. Die Bibel ist voll von Stellen, die von dem Gewinn des Leidens sprechen. Und das, wenn man eine solche Studie zusammen macht, das ist natürlich eine große Verheißung damit verbunden und große Ermutigung wird daraus werden. Wenn wir das Leiden mit diesen biblischen Augen verstehen oder sehen können, verstehen wir, warum es uns gut tut und warum wir Gott in diesem nicht nur danken, nicht nur in dem Ganzen danken, sondern ihn gerade dafür danken können. Warum? Weil Leiden uns zum Beispiel etwas lehrt. Und Gott sagt, was wir lernen, ist alle Kosten wert. Da. Jakobus 1 sagte, meine lieben Brüder, erachtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld soll aber ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ja, die Wirkung des Lernens sind so dermaßen stark, dass man es für laute Freude erachten soll. Auch bei Jesus. Jesus selbst musste leiden. Und warum musste er leiden? Damit er auch etwas lernen konnte. Hebräer 2. Es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Ich weiß noch, als ich ein Teenager war, dass ich auf diesen Vers gestoßen bin. Hä? Jesus ist doch immer vollkommen gewesen. Wie kann das Leiden ihn vollenden? Vollkommen machen. Der war schon immer vollkommen. Ein Geheimnis. Das Geheimnis kommt auch da hier in Hebräer 5 vor. Vers 8 in der Mitte. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Also wenn Jesus das lernen musste, wenn Leiden ihm sogar Charaktereigenschaften gebracht hat, ja, Herr, da reihe ich mich natürlich ein. Und dein Wort sagt, dass Charakter, was will man zahlen für Geduld? Was würdest du geben, wenn du ein liebevollerer Mensch werden könntest? Freudiger Mensch. Ein Mensch mehr von einem Gebetsleben ausgezeichnet. Ein Mensch, der wirklich diese Haltung hat, wenn ich dich nur habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dieser Charakter ist Gold wert. Nein, das ist zu wenig. Dieser Charakter ist Blut wert. An dieser Satz ist natürlich die richtige Formulierung, denn eigentlich muss alles christliches Verständnis des Leidens mit dem großen Leiden anfangen, der Christus für uns am Kreuz litt. Am Kreuz zeigt er mir seine Haltung Leiden gegenüber. Er war bereit zu leiden, um mich zu retten. Und weil ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir, also kann ich ihm danken, dass ich die gleiche Haltung habe? Und wo ich merke, dass ich sie noch nicht habe, kann ich immer noch fröhlich sein, dass dieses Gesetz Gottes in ihm vollkommen realisiert wird und Gott mit mir in ihm zufrieden ist. Ist verstanden? Gott ist mit mir in Christus zufrieden. Petrus redet zum Beispiel davon, dass dieses Kreuzesleiden Christi bedeutet für uns in unserem Leben, dass wir Sieg gegen Sünde haben. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Natürlich, die Leidenden unter uns, sprich wir alle, sagen, ja nicht ganz. Schön wäre es, wenn wir mit der Sünde aufgehört hätten. Aber das meint natürlich Petrus auch nicht, dass wer leidet, der sündigt nicht mehr, sondern dieser Sinn, der Leiden umarmt, setzt etwas frei, was uns die Sünde nicht schmackhaft macht, was uns dann anekelt, wo wir das gar nicht wollen. Der Leidende darf durch den Sinn Christi tiefer begreifen, es lohnt sich nicht, nach diesem Begierden zu leben, sondern ich möchte nach dem Willen Gottes leben. Wie viel ist diese Erkenntnis wert? Unermesslich viel. Schließe mit diesem Vers hier aus Hebräer 13. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an, folgt ihrem Glauben nach. Das, was sie gelernt haben, wie sie gelebt haben, das kannst du auch leben. Das ist das Erste. Leiden lehrt uns was. Leiden bringt uns auch eine große Belohnung im Himmel und auf Erden. Jakobus 5 haben wir schon gehabt. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Wieso? Weil sie sich damit brüsten können? Nein. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Also am Schluss lernt er was, ist ein heiliger Mann und ja, der Herr erstattet ihm alles, was er ihm weggenommen hat. Doppelt so viel. Zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Der Herr hat Hiob groß gesegnet. Oder hier ist eine andere Stelle. Ah, die Stelle habe ich nicht. Okay, gut, dann zitiere ich euch. Gott sagt im Alten Testament, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und Ähnliches sehen wir immer wieder in der Schrift in Bezug auf Heilung. Was ist die Grundstoßrichtung der Bibel über Heilung? Das sehen wir eigentlich vor allem in Jesus. Und immer wieder kommt es in der Schrift. Die Stoßrichtung ist, dass Gott gerne heilt. Fußnote? Nicht immer. Aber es ist nicht umgekehrt. Nicht immer, Fußnote manchmal. Nein, die Stoßrichtung ist, die Kranken kommen zu Jesus und er heilt sie. Also, Leiden bringt uns eine große Belohnung, zum Teil auch in diesem Leben, wenn wir zu Gott kommen und er uns heilt. Manchmal bekommen wir diese Belohnung nicht auf dieser Erde. Und da hilft eine Stelle wie diese. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Willst du mein Klavier auch mitnehmen? Halleluja! Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Also, ist eigentlich, wir sind die Dummen, wenn wir das nicht begreifen. Wenn ich meinem Sohn sage, Jimmy, du gibst mir heute 10 Euro. Nächstes Jahr gebe ich dir 1000 Euro. Würde er darauf eingehen? Ja, klar. Ja, dann verzichte ich. Kann ich dir nicht 20 Euro geben, Papa? Wie wäre es mit 30 Euro? Ich gebe dir all mein Geld. Du gibst mir 100-fach zurück. Also das, was der Herr sagte für uns, ist alles, was wir verlieren um seinetwillen, das erstattet er uns 100-fach. Ist es der reinste Blödsinn, eigentlich nicht zu beten und uns zu freuen, wenn wir etwas für Gott verlieren? Oh wow, im Himmel 100 Klaviere. Oh wow, im Himmel 100-mal so viel. Ja, dann kann man den Raub der Güter mit Freuden erdulden. Und nur wer auf dieser Erde sieht, der hat dann die Blindheit, eben dem verlorenen Gut nachzutrauen, ist völlig dumm. Aber so dumm sind wir. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig. Okay? Nicht vergessen, gedenkt der früheren Tage. Gott hat euch damals diese Haltung gegeben. Das ist auch für heute. Und ich denke, es ist nötig, dass wir in dem Sinn von diesem falschen Verständnis des Leidens wegkommen. Falsches Verständnis, das uns in die Richtung führt, das Leiden nicht zu wollen, Leiden nicht zu schätzen und Gott für Leiden nicht zu danken. Nein, vielmehr hin wollen wir zur Dankbarkeit, Wertschätzung, Freude im Leiden, wegen dem großen Gewinn, der damit verbunden ist. Wer so sein Leiden verstehen kann, der ist gewappnet, davon zu profitieren und sich darin gut zu bewähren. Und wie erlangen wir diese Sichtweise? Ganz einfach, man liest das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist voll davon und der Herr sagt, er schafft bei uns eine neue Sichtweise. Oder? Wer in meinen Worten bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Amen. Gott hat uns ein mächtiges Wort gegeben mit einer einmaligen, mächtigen, radikalen und vor allem wahren Sicht des Leidens. Und wer sein Leiden anpacken will, der schlage die Bibel auf, der höre wortzentrierte Predigten darüber, der lese gute bibelauslegende Bücher darüber und er wird sehen, das wird sein Denken verändern und Freude freisetzen. Amen. Amen. Ja, Vater, das wollen wir von ganzem Herzen wirklich auch annehmen. Herr, du gibst uns mächtige Heilmittel, mächtige Gnadenmittel. Und gerade dieses Gnadenmittel deines Wortes wollen wir annehmen, dir für das Internet danken, durch das so viele gute Predigten uns zugänglich gemacht werden, für Verlage wie 3L und andere Verlage, Bethanien, zu danken, Herr, dass du uns so gute Bücher wie jetzt diese Geschichte von Glenda zugänglich machst, Herr. Danke für Menschen, die es zu ihrer Aufgabe gemacht haben und zu ihrer Freude gemacht haben, uns das Wort Gottes so zu lehren und auszulegen. Wir möchten dir auch für das Wort danken und sagen, ach Vater, vermehre in uns ein Hunger nach deinem Wort, damit wir gerne viel lesen und uns verändern lassen. Amen.
Amen. Amen. Amen.